Wir haben uns ja die Geschichte Israels angeschaut in zwei Blöcken. Der eine Block war ja vor der babylonischen Gefangenschaft und der andere nach der babylonischen Gefangenschaft. 587 ist Israel ja gefallen, Jerusalem wurde zerstört und Leute wurden in die babylonische Gefangenschaft gebracht. Also jetzt muss man nur eben immer gucken, es geschah in mehreren Schüben dann auch und nicht alle gingen dort nach Babylon. Aber das war dann so der Zusammenbruch Israels, der Zusammenbruch Jerusalems. Und dann haben wir gelernt und gesehen, dass Kyros, nachdem die Perser eben zum neuen Weltreich wurde, nachdem Kyros die Geschicke dort übernommen hat, er ein Edikt erlassen hat und Israel wieder nach Hause durfte. Und 515 wurde ja dann der Tempel auch wieder eingeweiht. Wir haben ja jetzt auch gesehen, dass Esra, der dann später aus Babylon nach Israel kam und dann für, ich sag mal, den Wandel zur Schriftreligion, zum Schriftentum, also rabbinisches Judentum und verantwortlich war, dass er einige Jahre später ja erst, oder man kann eben sagen, ja auch Jahrzehnte später, erst zurück nach Israel ging. Also was wir daraus lernen ist, dass viele Menschen in Babylon und in der Umgebung geblieben sind, dort sesshaft geworden sind, dort Familien gegründet haben und so weiter und so weiter. Also das war eben so die Realität. Und das Buch Esther, mit dem wir uns eben heute beschäftigen, liegt noch vor Esra. Also wir machen jetzt noch mal eine kleine Zeitreise zurück. Also Esra ist noch nicht nach Israel gekommen, der König, der eben auch Xerxes der Erste genannt wird, er herrschte eben dort und war auch ein Perserkönig. Er herrschte in Susa und es ist schon eine ganz besondere Geschichte. Und unter seiner Herrschaft kam es eben dazu, dass dieses Fest entstanden ist, dieses Purim-Fest. Es wird immer am 14. Adar gefeiert, das ist jetzt in dieser Woche am Dienstag, das ist in diesem Jahr der 3. März. Also da wird dann Purim gefeiert, weil der Kalender ist ja nicht identisch mit unserem Kalender, von daher verschiebt sich das immer so ein bisschen. Und diese Geschichte, die dort passiert ist, ist schon eine ganz besondere. Dieser Perserkönig, er war schon ein mächtiger Mann. Und wenn man in die Esther-Rolle so reinblickt und das liest, dann ist auch interessant, wenn man da, ich sag mal, das so mit psychologischen Augen mal liest, ist schon interessant, was das für ein Typ auch war. Und ich kann uns das gleich mal sagen, also in dieser Esther-Rolle, da wird schon ein bisschen auch deutlich, wie Männer sein können. Nicht müssen, aber können. Und dieser König war eben einer, der auch ein bisschen eigenartig war. Also er hatte ein Riesenland und ein Riesenreich und herrschte über viele, viele Menschen, aber hatte irgendwie, glaube ich, doch so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex. Damit werden wir uns am Donnerstag dann ein bisschen mehr auch beschäftigen. Aber die Geschichte war eben so, dass er ja immer wieder auch deutlich machen wollte, was für ein toller Kerl er ist. Und er lud dann über 180 Tage lang aus all seinem Reich die Leute zusammen, um zu feiern. Und das macht man ja nur, um deutlich zu machen, was man für ein unglaublich toller Typ ist. Und das machte er auch. Und dann kamen die Leute zusammen. Und dann kam er irgendwann so auf die Idee und sagte sich, meine Königin könnte ja auch mal vorbeigucken, weil mit der Frau angeben, also war eine unglaublich schöne Frau, das hat man damals auch schon gemacht und deswegen ließ er dann Boten schicken zu seiner Königin hin und sagt, komm mal vorbei und damals war das ein bisschen anders, also die Welt drehte sich da noch ein bisschen anders und er sagte zu seiner Königin, dann komm noch mal vorbei und feier mal ein bisschen mit uns. Und die Königin, Vashti war ihr Name, sagte dann, auf dein Gehabe habe ich irgendwie keinen Bock und ist nicht dahin gegangen. Ja, das kann man sich ja mal erlauben. Hä? Der Mann ruft und die Frau kommt nicht? vor 2.500 Jahren? Also es gibt Probleme, die bleiben. Also, er rief sie, sie kam nicht, er war sauer. Und dann kamen seine Berater an, und das ist echt spannend so in dieser Geschichte, dann kamen seine Berater an und sagten, hör mal, was bist du denn für einer? Du rufst deine Königin und sie kommt nicht? Was ist denn das? Und überleg dir genau, wenn das die Runde macht, der König ruft seine Frau und sie kommt nicht. Was wird wohl überall in den Provinzen dann passieren, wenn die Leute das mitkriegen, wenn die Frauen das mitkriegen? Dann rufen irgendwo die Frauen, in Indien die Männer ihre Frauen und die kommen dann auch nicht, weil die sagen, Vashti ist nicht gekommen, warum soll ich kommen? Also wir merken, eine andere Welt. Und jedenfalls sagt man ihm dann, du musst sie verstoßen. Das geht so nicht. Also du musst jetzt mal auf den Tisch hauen, sonst bist du als König eigentlich unbrauchbar, weil du keine Autorität mehr hast. Und so geschah es dann auch. Und er entließ dann seine Gattin und irgendwann merkt er, also ohne Frau, er hat ja genug Nebenfrauen und so, also ist, aber so ohne Königin ist das irgendwie auch nichts. Und dann ging er eben hin und sagte, ja, dann muss ich mir eine neue Königin suchen. Und wir kennen das ja schon aus den Märchen, wer wird dann die gesucht? Die Schönste im ganzen Land, die Schönste im Reich. Und dann wurden sie alle dort nach Susa gebracht zum Königshof und unter denen war auch die Esther. Und die Esther, das war ein jüdisches Mädchen. Sie war vollweise und hat ihre Eltern dann früh verloren. Und Mordechai, der auch hier vorkommt, also ist wahrscheinlich irgendwie ihr Cousin oder so, aber der wurde so am Ende zum Ziehvater von Esther. Und Mordechai bekam das dann auch mit und sagte, boah, die Esther ist ja schön und brachte sie dann auch zum Hof und es kam, wie es kommen musste. Der König blickte Esther dann an und war vollkommen von den Socken, hat sich gleich in sie verliebt und hat sie dann zur Königin gemacht. Das ist dann die Geschichte, wie Esther zum Königshof kam. Und dann war Esther im Königshof und Mordechai, der war auch eben Jude, aber lebte ganz normal dort in Susa und saß eines Tages so am Stadttor und kriegte dort mit, dass zwei von den Soldaten, von den oberen Soldaten des Königs irgendwie sauer waren. Und die überlegten dann, wie sie den König stürzen könnten, wie sie ihn umbringen könnten. Das bekam Mordechai mit und ging dann zu Esther und sagte ihr, Esther, sag das dem König, da planen Menschen, seine Soldaten, ihn zu stürzen. Und Esther sagte es dann dem König und der König ließ dann nachforschen, bekam raus, ja, stimmt, so ist das und hat dann eben die beiden Soldaten umgebracht. Wir merken, so in diesen alten Geschichten, da kommt ziemlich viel vor, was wir auch bis zum heutigen Tage ja irgendwie so kennen. Und die beiden waren dann aus dem Weg geräumt und dann kam es eben, dass die Posten müssen ja neu besetzt werden, dass ein Mann dort unter dem König Xerxes dann Karriere machte und das war Haman. Also nochmal, die beiden Soldaten wurden dann eben ermordet und die Posten mussten neu besetzt werden. Und dann kam es eben dazu, dass eine Person dort Karriere machte und das war der Agagiter Haman. Und er wurde reich und mächtig im Land und irgendwie ist es ja dann so, dass den Leuten so Macht und Reichtum irgendwie in die Rübe steigt. Und er kam dann auf die Idee und sagte, jeder im Land muss sich vor mir beugen. Also über mir ist noch der König, aber dann komme ich und ihr seid alle meine Untertanen und wenn ihr dann kommt, müsst ihr euch vor mir beugen. Und das taten sie überall im Land, man neigte sich vor ihm, nur Mordechai ging nicht auf die Knie. Mordechai ging nicht vor Haman auf die Knie. Und wie das so bei so, sagen wir, schlechten Machtmenschen auch ist, sie können das nicht ab. Und er wurde dann eben sauer und fing dann an zu überlegen, was er gegen diesen Mann machen sollte. Und er bekam mit, weil das war nicht offensichtlich, denn Mordechai, der Name war persisch, Esther ist auch persisch, aber sie waren Juden. Also man merkt jetzt, wie sehr auch die Juden, die zurückgeblieben sind in dem Land, sich auch irgendwie assimiliert haben. Also rein vom Namen hatte man das nicht irgendwie mitbekommen, dass sie Juden waren. Aber der Haman bekam es dann mit, dass Mordechai auch ein Jude ist, und deswegen wollte er dann die ganzen Juden ausrotten. Und er ging dann zu seinem König hin und sagte ihm: Du, da gibt es ein Volk, die sind, guck in die Geschichtsbücher rein, die sind immer aufständig, mit denen gibt es immer nur Stress, die muss man irgendwie, den muss man mal zur Leibe rücken. Und das machte er dann, und er überlegte dann, wann er das machen könnte, und damals gehört es dann auch, ich sag mal, zur Entscheidungsfindung dazu, dass man ein Pur warf, ein Los. Und jetzt wissen wir auch, woher Purim kommt. Also Haman warf, also immer bereithalten, er warf das Los und legte dann eben diesen Tag, diesen 13. fest, an dem er die Juden alle ausrotten wollte. Und ging da eben auch, kriegte dann auch von seinem König den Auftrag, das zu machen, weil wenn da irgendwie eine Volksgruppe ist, die immer Aufstand machen, die muss man ja irgendwie ausrotten. Und so ging er dahin, ging der König hin und erlaubte eben ihm dann, dass die Juden zu ermorden. Wir merken, in dieser Esther-Rolle wird ja auch ein bisschen Weltgeschichte beschrieben, und da läuft viel einfach im Hintergrund. Viel von dem, was man irgendwie nicht mitbekommt. Und das war die Situation, und das wurde dann aber öffentlich gemacht. Überall im Reich wurden Aushänge gemacht. An dem und dem Tag geht es den Juden an den Kragen, und sie bekamen das natürlich dann auch mit. Und so kriegte eben auch Mordechai mit in Susa, was dort geplant war. Und er ging dann zu Esther und sagte: Du musst was machen. Du hast Einfluss. Du kannst etwas machen. Geh zu deinem König hin und berichte ihm. Und Esther wusste, das ist eigentlich das Todesurteil. Denn zum einen ging es darum, dass man nicht einfach zum König ging. Man wurde zum König gerufen. Wer selber zum König ging, konnte ein großes Problem bekommen. Und zum anderen musste sie ja dann auch erklären, warum sie jetzt für die Juden dann da ein Wort einlegt. Wir haben es ja gerade in der Lesung auch schon gehört. Mordechai zu Esther: Denke nicht, dass du dein Leben retten wirst im Hause des Königs, weil du von allen Juden dort bist. Denn wenn du in dieser Zeit schweigst, wird Hilfe und Rettung von einem anderen Ort her den Juden entstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zu Königswürden gekommen bist. Die Geschichte ist irgendwie ganz, ja, ganz abenteuerlich, und man kann sich das ja kaum vorstellen, wie das dann kam, dass das so kommt, dass Esther dann Königin wird. Und Mordechai macht dir aber klar: Du, den Platz, den du jetzt hast, der dir ja irgendwie Schutz bietet, nutze ihn nicht aus, weil du meinst, dadurch könntest du dein Leben retten. Wenn es deinem Volk schlecht geht, wenn es deinem Volk an dem Kragen geht und du anfängst darüber nachzudenken, naja, ist irgendwie schade, aber mir geht's ja gut, ich habe das Problem ja nicht, dann schneidest du dich ins eigene Fleisch, denn auch du wirst früher oder später dann umkommen. Das ist ja so eine Haltung, die wir auch kennen. Dass wir dann sagen, naja, mich betrifft es nicht, ist irgendwie weit weg, und warum soll ich jetzt irgendwie mich in Gefahr begeben? Und dann sagt Mordechai ihr auch, überleg mal, es könnte einen Grund haben, dass du an dem Ort bist, an dem du jetzt gerade bist. Es könnte einen Grund haben. Und Klammer auf, Mordechai würde uns heute sagen, das galt nicht nur der Esther, das gilt auch euch. Es könnte einen Grund haben, dass ihr an diesem Ort seid, an dem ihr gerade seid. Es könnte ein Grund sein, dass ihr in der Situation, in die Situation hineinkommt, in die ihr gerade hineinkommt, wo vielleicht etwas passiert, was euch eigentlich nichts angeht und wo ihr sagen könntet, naja, mich betrifft es ja nicht. Also es könnte sein, dass es einen Grund hat, sagt Mordechai zu Esther, dass du Königin geworden bist. Denk drüber nach. Und Esther dachte dann darüber nach. Und wusste dann oder merkte dann, dass sie ja irgendwie etwas tun muss an diesem Ort. Und wusste auch, das kann sie das Leben kosten. Deswegen ging sie hin zu Mordechai und berichtete ihm, so geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind und fastet für mich. Ich will hineingehen zum König gegen das Gesetz. Und komme ich um, so komme ich um. Also Esther willigt hier in diesen, ich sag mal, verborgenen Plan Gottes ein und wusste genau, das wird sie was kosten, das kann sie alles kosten. Und sie kommt am Ende dann zu dem Punkt, wo sie sagt, komme ich um. Dann komme ich um. Es ist schon eine Herausforderung, dieses Buch. Wenn man sich das Leben dieser Frau anschaut. Weil wir gucken ja nicht nur 2500 Jahre zurück in die Geschichte, um zu gucken, was damals so passiert ist, sondern wir fragen uns ja auch immer, Herr, was hat denn das mit mir zu tun? Gibt es vielleicht Situationen in der kommenden Woche, wo ich auf einmal etwas hineinkomme, wo ich herausgefordert werde und wo ich natürlich sagen kann, na, geht mich nichts an, betrifft mich nicht und ich gehe weg. Oder wo ich mich eben auch anders verhalten kann, weil ich sage, es geht hier um einen Bruder, es geht hier um einen Mitmensch, es geht hier um eine Schwester. Und darum geht es mich was an. Und dann ist eben die Frage, was kann mich das kosten? Ich vermute mal, die meisten von euch, wenn Manfred ansetzt zum Gebet, wissen, was kommt. Oder? Warum? Weil er ein Anliegen hat. Und Manfred, ich kann dir sagen, das nervt. Aber es ist gut, dass du uns nervst. Mach weiter damit. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die eben um ihres Glaubens willen verfolgt und getötet werden. Und wir dürfen sie nicht vergessen. Wir vergessen sie, aber zum Glück haben wir den Manfred, der für uns immer und immer wieder mit an sie denkt. Esther, boah, vielleicht, aber wichtig ist, dass es einer macht. Und ja, es gibt Situationen, wo der Glauben richtig was kostet. Und Esther wusste, es kann mich das Leben kosten. Und deswegen sagt sie zu Mordechai, bitte die Juden hier in dieser Stadt für mich zu beten, ich will es tun. Und wenn ich dann sterbe, dann sterbe ich. Und so geht Esther dann eben zum König hin und berichtet ihm. Und aber es funktioniert anders, das können wir heute nicht machen. Frauen sind schon clever, also ich sag's euch. Wir gucken uns das am Donnerstag genau an, wie die Esther das macht. Es ist schon geschickt, man überliest es immer so schnell, wobei man eigentlich immer in Stolpern kommen müsste, aber die macht das schon sehr, sehr geschickt. Aber das können wir heute, gucken wir uns das nicht an, das machen wir am Donnerstag. Aber es kommt eben dazu, dass der Xerxes dann sagt, irgendwas läuft doch hier schief. Und guckt dann in die Chronik hinein, in die Geschichtsbücher hinein und liest dort, da gab es mal einen Mann, der hat mich vor einer Verschwörung gewarnt und dafür gesorgt, dass ich auf dem Thron bleibe. Und hat dann durchgeguckt und Mordechai. Ne? Und dann fragt er irgendwie seinen, sag mal, was hat denn der dafür eigentlich bekommen, der Mordechai, dass er mich gewarnt hat? Und die um ihn herum sagen, nichts hat er bekommen. Und dann geht er eben hin und da wendet sich dann diese ganze Geschichte, also wie es genau passiert, wie gesagt, am Donnerstag gucken wir uns das an, faszinierend, da wendet sich diese ganze Geschichte und der Haman, der... So, jetzt ist Hendrik auch soweit. Das ist neu, mach's nicht kaputt. Wenn nicht, können wir umtauschen. Also, er fällt dann eben in Ungnade und er hatte schon einen Galgen aufgebaut, um Mordechai dort aufzuknüpfen, denn es gab wieder die Situation, dass er sich nicht gebeugt hat vor ihm und deswegen hat er schon am Galgen einen Galgen aufgebaut, um Mordechai dort aufhängen zu lassen und endet am Ende selber eben an diesem Galgen. Und da wendet sich eben diese Geschichte. Und das Faszinierende an dieser Geschichte, und wir denken ja darüber nach bei Purim, dass Gott im Verborgenen wirkt, ist dieses Buch selber. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch Esther eben so dann auch drauf hat, aber ihr könnt ja heute Nachmittag nochmal durchlesen und kontrollieren, ob das stimmt. Im Buch Esther kommt nicht einmal Gott vor. Der Name Gottes wird nicht erwähnt. Kommt nicht vor. Das ist nicht zum Aushalten. Und deswegen, es gab ja dann zweite, dritte vorchristliche Jahrhundert eine griechische Übersetzung des Alten Testaments, also das ist ja die Septuaginta. Und wenn ihr dort diesen Text lest, werdet ihr entdecken, dort kommt Gott 50 Mal vor in der griechischen Übersetzung, weil sie es nicht ausgehalten haben. Weil gesagt haben, kann doch nicht sein, dass in so einem Buch Gott nicht vorkommt. Und das ist die Geschichte von Purim, von Esther. Gott wirkt im Verborgenen. Gott kommt eigentlich gar nicht vor. Und was ist das mit uns heute? Wo kommt Gott eigentlich in unserer Gesellschaft, in unserem Land noch vor? Ganz oft. Also ihr müsst euch nur mal irgendwie so ein bisschen Trash-TV oder so angucken, dann seht ihr es immer, oh mein Gott, oh mein Gott. Laufend. Ja, geschenkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geschenkt. Wir leben in einer Zeit, in der, ich sag mal, dass das Reden Gottes keinen hohen Stellenwert mehr hat. Der Name Gottes wird nicht mehr angerufen. Ausgerufen. Also ich rede jetzt auch über unser christliches Verständnis, über unseren christlichen Glauben. An anderen Stellen wird schon sehr darauf geachtet. Wir leben in einer Zeit, die ähnlich ist, wie zu Zeiten, in der Esther gelebt hat. Wir sind auch assimiliert. Also an unseren Namen und selbst wenn man, was weiß ich, Daniel oder Esther heißt, wissen viele ja nichts mehr über den Hintergrund. Also wir sind Kinder dieser Welt, Kinder dieser Zeit und das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Aber die Frage ist eben, und das ist die Frage, die Purim stellt, was ist das, worauf wir bauen und hoffen? Und Gott ist manchmal ein Gott, der nicht einfach so greifbar ist, dass ich sagen kann, da steht er und ich rufe und das passiert und, sondern Gott wirkt sehr oft im Verborgenen. Er wirkt sehr oft im Verborgenen, so dass ich es gar nicht wahrnehme. Geschichte Gottes läuft ab und ich nehme es gar nicht wahr. Und das ist die Situation, in der wir auch heute stehen, die wir ja auch oft in unserem Leben erleben, wo wir uns fragen, Gott, wo bist du denn? Und Purim ruft uns zu, seid getrost, Gott ist mit euch, Gott geht mit euch einen Weg. Auch wenn ihr es nicht erlebt, auch wenn ihr es gerade nicht erfahrt, Gott geht mit euch einen Weg. Jetzt geht es nur um diese eine Frage. Und das ist die Frage, vor der Esther auch stand. Worum geht es in meinem Leben? Willige ich ein und sage, und wenn ich umkomme, komme ich um? Oder sage ich, naja, ist ja, ja, ein bisschen den Namen Gottes ausrufen ist das eine, aber Gott schreibt seine Geschichte mit uns Menschen. Und Gott geht seine Wege auch mit unserem Land und mit dieser Stadt und mit unserem Kiez. Gott geht seine Wege. Und er sucht Menschen, die sich darauf einlassen, die einwilligen, die Ja dazu sagen. Ohne Esther und ohne Mordechai geht es nicht. Gott braucht eine Esther, Gott braucht einen Mordechai, die einwilligen und sagen, ich will darauf vertrauen, auch wenn ich es nicht sehe, auch wenn ich es gerade nicht erlebe, auch wenn ich es gerade nicht fühle. Ich vertraue darauf, dass Gott mit mir unterwegs ist. Und das ist eine Herausforderung, vor der wir im Glauben immer wieder auch stehen. Nicht nur damals, vor vielen, vielen Jahren, sondern auch heute. Und dazu sind wir immer wieder eingeladen, uns dem zu stellen, das zu hören und diesen Glauben dann zu wagen, auch auf das Nichtsehen, vielleicht auch auf das Nichterleben und Erfahren hin. Du musst dir nicht alles glauben, was du denkst, und du musst dir auch nicht alles glauben, was du fühlst. Glaube dem, der dir zugesagt hat, und siehe, ich bin bei dir bis ans Ende dieser Tage. Denn es geht am Ende darum, es gibt in dieser Welt eine Wirklichkeit, die uns eigentlich zurückwerfen will auf etwas, was uns von Gott fernhält. Und diese Welt oder diese Welt hat mitunter auch eine Macht. Aber das ist unser Bekenntnis und das ist unser Glaube, dass wir sagen, auch durch die Irrung und Wirrung und Täler hindurch, wir glauben daran, Gott ist mit uns auf dem Weg und Gott kommt mit uns zu seinem Ziel. Darum will ich da einwilligen, wenn es mich was kostet, dann ist es so, aber ich will es tun, weil ich will nicht, dass ein Mann in dieser Welt am Schluss seinen Armen setzt. Ich will nicht, dass irgendjemand auf diesen Mann hört und der hat einen Namen, Haman. Amen.